Es gab eine Zeit, wo berühmte Entdecker die Weite der Weltmeere geforscht haben. Im Mittelalter brachen zahlreiche Seefahrer von Europa auf, um herauszufinden, wo die Enden der Welt waren. Also Namen wie Christopher Columbus oder Vasco da Gama sind in die Annalen eingegangen als große Entdecker der Menschheitsgeschichte. Dank ihnen und anderen wie sie wurden die Ausdehnung der Weltozeane entdeckt. Heute kennen wir das Ausmaß der Ozeane, was ihre Weite betrifft. Aber wisst ihr, dass wir nur angefangen haben, an der Oberfläche zu kratzen, was die Tiefe der Ozeane betrifft? Es werden Forscher immer klarer, dass es eine große unbekannte Welt da unten in der Tiefe gibt, die noch entdeckt werden muss. Die Predigtreihe durch den Römerbrief wird uns durch eine Reise nehmen. Eine Reise durch die Ozeane des Evangeliums, wenn man so will. Je nachdem, wer wir sind, wird der Brief uns entweder neue Horizonte eröffnen, neue Weiten oder neue Tiefen. Manche werden ganz neu erfahren, was das Evangelium ist, wie die Entdecker in der Vergangenheit, ja, wozu es ist, wie weit es reicht. Andere, die im Evangelium schon gut geschult sind, werden neue Tiefen des Evangeliums entdecken. Also wie diese Botschaft, die wir schon längst kennen, dennoch uns neu und tief ergreifen können. Weil sie Gedanken und Vorstellungen tief in unseren Herzen aufdeckt und verändert. Und so lade ich uns ein, mit mir auf die Reise einzusteigen, entweder im Entdeckerschiff oder im Entdecker-U-Boot, lass uns mit diesem Römerbrief als Reiseleiter durch diese Reise gehen. Und die heutige Stelle leitet diese Reise ein. Paulus fasst in dieser Briefeinleitung zusammen, worum es im Evangelium geht. Und dann lässt er die Empfänger wissen, warum er diesen Brief an sie schickt. Und schaut Vers 15. Er will das Evangelium ihnen, Christen, predigen. Denn das Evangelium ist zentral sowohl für Nichtchristen wie auch für Christen. Deshalb muss es hinaus, es muss verkündigt werden an alle Menschen. Und es muss auch hinein in uns drinnen Wurzel nehmen, damit unser Leben verändert und zu Gottes Ehre gelebt wird. Also die Botschaft muss hinaus, das sehen wir in den ersten 7 Verse. Als Brief folgen die ersten Verse dem typischen Merkmal einer Briefanleitungsformel aus den damaligen Zeiten. Heute schreiben wir sehr geehrte so und so oder liebe so und so. Und dann am Ende erst kommt eine Grußformel, zum Beispiel freundlichen Grüßen oder liebe Grüße, Jonathan de Oliveira. Damals, weil sie aus Schriftrollen lasen, also die Briefe wurden aus Schriftrollen geschrieben und aus Schriftrollen lasen, war es wichtig, gleich am Anfang zu sagen, von wem das kam. Ansonsten hätte man die ganze Rolle zuerst ausrollen müssen, um herauszufinden, von wem der Brief kam, und dann wieder aufrollen und von vorne wieder starten. Deswegen kamen alle Informationen, wichtige Informationen von Absender und so weiter ganz am Anfang. Dementsprechend hatten Briefe eine Einleitungsformel mit Verfasser, Adressaten und eine Grußformel. Also ein Beispiel, diese Woche habe ich schnell einen Brief aus der damaligen Zeit gefunden und ich habe diese Beispiel gesehen von einer Briefeinleitung. Didymus an den hochgeschätzten Apollonius, Grüße. Ja, das ist Verfasser, Adressat und Grüßformel. Diesen Aufbau sehen wir auch hier in diesem Brief. Ja, schau Vers 1, das sagt uns sofort, von wem das ist. Und dann in Vers 7 sehen wir, an wem der Brief gerichtet ist und dann auch die Grüßformel. Ja. Aber sofort fällt uns etwas auf. Diese Briefeinleitung ist viel länger als der andere, die ich gerade eben gelesen habe. Jedes Element dieser Briefeinleitung wird entfaltet. Warum? Um sofort den Leser des Briefes klarzumachen, dass dieser Brief kein normaler Brief ist. Er sendet nicht bloß Nachrichten über die aktuellste Lage, wie es ihm geht und so. Er sendet etwas Gewichtiges. ist genauso viel über sie als über ihn selbst. Beim Eröffnen des Briefes soll das sofort auffallen. Es ist kein normaler Absender, das sind keine normalen Empfänger und der Inhalt des Briefs ist nicht belanglos oder Alltagsnatur. Sondern alle drei, also der Verfasser, die Botschaft, die Empfänger, sind einzigartig. Sie sind Protagonisten in einer kosmischen Geschichte, die sich gerade abspielt. Schaut die Verse 2 bis 4. Die Botschaft und der Inhalt dieses Briefes ist das Evangelium Gottes. Evangelium bedeutet die gute Nachricht Gottes. Die gute Nachricht, die von Gott kommt für die Menschheit. Und sie fällt nicht aus heiterem Himmel. Sie ist nicht so willkürlich dahergekommen, sondern Gott hatte die Menschen schon darauf vorbereitet. Und zwar durch Vorboten. Das waren die Propheten im Alten Testament. Vers 2. Lesen wir das. Ja, falls du dich fragst, warum die Bibel in zwei Teilen Altes und Neues Testament aufgeteilt ist, das ist der Grund. Das Alte Testament haben die Leute auf die Botschaft des Neuen Testaments vorbereitet. Gott hat also das lang schon geplant, was im Evangelium offenbar worden ist. Diese Botschaft ist übrigens kein abstraktes Lebenskonzept, ja kein neues Regelbuch, kein neuer esoterischer Weg, ja wie im Hinduismus oder Islam oder Buddhismus. Hier geht es nicht um Konzepte, sondern es geht um eine Person, Jesus. Eine echte historische Person, ja, ein Mensch mit menschlicher Abstammung. Man wusste, woher er kommt. Er ist ein Nachkomme des historischen Königs David, Vers 3. Und doch ist er viel mehr als nur Mensch. Er war und ist der Sohn Gottes. Das bedeutet, er ist zugleich menschlicher und göttlicher Abstammung. Er kommt nicht nur aus David, sondern aus Gott dem Vater. Er ist deshalb Gott selbst, Gott und Mensch zugleich. Und das war Jesus schon immer. Aber die Menschen haben es nicht sofort gecheckt. Und so erwies Gott das durch eine große öffentliche Veranstaltung. Für manche ist eine Gender Reveal Party ein Begriff. Das ist eine Feier, bei der das Geschlecht eines ungeborenen Kindes enthüllt wird. Das ist ziemlich groß in den USA. Gott veranstaltete für Jesus keine Gender Reveal Party, sondern eine Sohnschaft Reveal Party. Und zwar die Auferstehung. Als Jesus durch den Heiligen Geist von den Toten auferstanden ist, wurde Jesus als Gottes Sohn bewiesen. Ja, endgültig geoffenbart, Vers 4. Dabei wurde er der Welt als König und Herr präsentiert. Ja, das steckt hinter diesem Begriff Christus. Das ist nicht der Nachname von Jesus, das ist ein Titel. Es heißt der Gesalbte. Wenn wir sagen Jesus Christus, wir sagen damit Jesus der Gesalbte. Jesus der König. Jesus der von Gott eingesetzte König. Gott hatte zuerst durch die Propheten angekündigt, wie durch Vorboten, dass dieser König kommt. Ein Beispiel davon hat Catherine uns vorgelesen in der Textlesung. Dann kam Jesus und lebte unter uns. Aber erstmal wie ein Kronprinz. Und weil er nur ein Kronprinz war, haben die Menschen das nicht sofort verstanden. Und er litt am Kreuz und er starb und er wurde begraben. Aber dann kam seine Krönung. Als er aus dem Grab auferstand und seinen Platz zu Rechten Gottes nahm, verkündigte Gott allen, siehe, euer König. Jesus Christus ist die Botschaft. Er ist die gute Nachricht Gottes, bei der alle Ohren aufhorchen sollen. Aber nicht alle haben den auferstandenen Jesus gesehen. Da gab es einige Zeugen, aber nicht alle haben das gesehen. Und deshalb sendet Gott die Boten. Das ist, was wir sehen in Vers 1 und 5. Paulus ist ein Beispiel von so einem Bote. Paulus steht im Dienst dieses Königs. Er trägt diese Botschaft Ja, deshalb nennt er sich Knecht Jesu Christi in Vers 1. Er ist nämlich von Gott beauftragt worden, Menschen zu verkündigen, dass Jesus der von Gott eingesetzte König ist. Und nicht nur er bekam diesen Auftrag, sondern einige anderen auch. Ja, das sind die sogenannten Aposteln, Vers 5. Apostel, das Wort, bedeutet Ausgesandte, also Menschen, die Jesus direkt erlebt haben und unmittelbare Augenzeugen waren von der Auferstehung, also von ihm als auferstanden. Sie wurden ausgesandt eben, um das zu verkünden. Um zu sagen, wir haben Jesus gesehen. Jesus lebt wirklich. Jesus ist der König. Genauso wie die Propheten davor sprachen sie mit Autorität im Namen Gottes. Sie waren wie Sprachrohre Gottes, aber ihre Aufgabe war noch spannender als die Propheten. Während die Propheten Vorboten waren, waren die Apostel, und ich habe dieses Wort selber empfunden, Nachboten. Sie kamen nach der Tat. Und verkündigten, dass Jesus Christus der Herr und König ist. Und das Ziel ihrer Verkündigung war es, nicht nur Menschen auf den König hinzuweisen, sondern sie dazu aufzurufen, diesen König persönlich anzuerkennen. Ja, schaut nochmal Vers 5. Das ist das Ziel ihrer Auftrag, zum Glaubensgehorsam. In anderen Worten, Jesus ist König und Herr, erkenne ihn persönlich an, erkenne ihn als euren König. Das war ihre Botschaft. Aber galt diese Botschaft nicht nur den Juden? Jesus stammte ja von jüdischem König David, er war König von Israel. Nein, nicht nur. Schaut, wer die Empfänger dieser Botschaft sind, Vers 5 bis 7. Sind auch die Heiden, die Nichtjuden, die übrigen Nationen. Paulus wurde gesandt, um die Ankunft des Königs auch unter den Nichtjuden zu verkünden. Und der Beweis davon, dass diese Botschaft nicht nur den Juden galt, sondern alle Nationen, sind die Empfänger dieses Briefes selbst. Vers 6. Unter ihnen seid ihr auch. Diese Gemeinden, an die Paulus schrieb, zählten auch zu den Heiden und dennoch hatten sie das Privileg, durch den Glauben Bürger des Königreichs von König Jesus zu werden. Sie haben einen Herrschaftswechsel erlebt. Sie waren einst Diener von Götzen, von ihrem Fleisch, von ihren Gelüsten, von ihrem Selbst. Nun ist diese Gemeinde, bestehend aus Heiden, Diener Jesu. Bürger seines Reiches. Und weil sie durch den Glauben Jesus als König und Herr angenommen haben, haben sie auch als Heiden das Privileg bekommen, alle Segnungen des Evangeliums persönlich zu erfahren. Vers 7. Ja, Paulus spricht diese Worte Gnade und Frieden. Dahinten verbirgt sich Gottes Liebe, Vergebung der Sünden, Versöhnung, Adoption in Gottes Reich, in Gottes Familie, Frieden mit Gott, eine wiederhergestellte Beziehung mit ihm. Das alles haben sie auch als Heiden. Die Römer waren deshalb keine Feinde Gottes mehr, was alle Menschen von Natur aus sind, sondern sie sind jetzt Kinder Gottes. Sie wurden angenommen, gereinigt und für Gott ganz persönlich ausgesondert. Das ist, was das Wort geheiligt bedeutet. So werden sie auch genannt. Deshalb sind sie die Heiligen. Heilige sind nicht nur einzelne besonders vorbildliche Christen, sondern alle Christen sind von Gott heilig gesprochen. Ja, ihr dürft euch als Heilige wissen. Weil Gott euch heilig spricht. Das sind die Empfänger dieses Briefes. Alle drei, die Botschaft, der Verfasser, die Empfänger, das sind besondere Sachen. Sie spielen gemeinsam eine Rolle in der wichtigsten Geschichte der Welt. Das macht die erweiterte Einleitungsformel deutlich. Das ist nicht irgendein Brief, den Sie hier im Begriff sind zu lesen. Ihr Lieben, Diese Botschaft gilt heute noch. Denn die Botschaft in diesem Brief ist auch heute weltbewegend. Wir sollen alle aufhorchen. Es geht um den König, den Gott für alle Menschen, für alle Zeit eingesetzt hat. Und dabei ist keine Abstimmung oder Wahl über ihn nötig. Es gibt auch kein Optionsrecht für uns. Wir dürfen wählen, ob wir diesen König haben oder nicht. Nun, natürlich können wir ihn für uns persönlich widerstehen, aber er bleibt König. Und spätestens, wenn er wiederkommt, und er wird wiederkommen, werden alle ihn anerkennen. Da wird es für manche zu spät sein, ja, für diejenigen, die ihn verworfen haben bis dahin. Für sie wird er als Richter kommen. Wenn wir ihn aber lebzeiten anerkennen, kommt er als unser endgültiger Retter, uns von allem zu erlösen. Hast du ihn schon als König erkannt? Diese Botschaft gilt heute noch, auch dir. Und diese Botschaft hält heute noch. Nur nicht mehr direkt durch die ursprünglichen Zeugen, die Apostel. Heute leben keine mehr, die Augenzeugen von dem auferstandenen Jesus waren. Aber diese Augenzeugen gaben die Botschaft weiter. Sie schrieben das nieder. Und seitdem trägt die Gemeinde Christi diese Botschaft durch die Generationen hinweg und durch Landesgrenzen weiter. Denn die Gemeinde Christi ist der Pfeiler und die Grundfeste dieser Botschaft, wie es heißt in 1. Timotheus. Ja, von ihr geht die apostolische Botschaft aus und sie stürzt die Botschaft ab. Wir, die Gemeinde Christi, sind deshalb berufen wie die Apostel. Das sagt er auch hier. Er nennt sie auch berufen, genauso wie Apostel berufen sind. Und Teil dieser Berufung ist, dass sie Jesus Christus als König ankündigen in der Welt. Wir, die Gemeinde Christi, sind Teil dieser Geschichte. Wir sind die Boten. Die Botschaft hält heute noch durch uns. Und diese Botschaft ist immer noch für alle bestimmt. Gott will aus allen Menschen, aus allen Nationen Menschen für seinen Namen noch gewinnen. Ja, Gott ist noch nicht fertig. Er ist immer noch dabei, Menschen in die Herrschaft seines Sohnes zu bringen. Diese Woche gab es in den Nachrichten, so Schlagzeilen: Stamm in Amazonas wird versucht, also Missionare versuchen, Stamm in Amazonas zu missionieren. Und das war natürlich schlechte Nachricht für sie, soll man die lassen. Also das ist die Vorstellung von vielen heute. Aber diese Missionare haben gerade das Richtige versucht zu tun, weil sie wissen, das ist ihre Aufgabe. Der König Jesus unter allen Völkern zu verkünden. Egal wer du bist, egal welchen Hintergrund, Kultur oder Religion du hast, ist diese Botschaft auch für dich. Denn es gibt nur einen rechtmäßigen König für die ganze Welt. Und vielleicht fragst du, ist das nicht anmaßend und überheblich? Warum nur Jesus? Kann man nicht auch Buddha oder Mohammed oder anderen heiligen Menschen folgen? Jesus hat deutlich gemacht, dass er allein der Weg zum Vater ist. Und dass niemand zum Vater kommen kann, es sei denn durch ihn. Jesus gibt uns keine zweite Option. Hat er aber nicht vielleicht sich geirrt? Vielleicht sogar gelogen. Die Wahrhaftigkeit seines Wortes wird darin bewiesen, dass er auferstanden hat. Das kann nicht jeder. Auf jeden Fall nicht ein Lügner oder jemand, der Spinner ist. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Er ist gekommen, wie er versprochen hat. Deshalb nehmen wir seine Worte ernst. Deshalb ist diese Botschaft immer noch für alle bestimmt. Auch für dich ganz persönlich. Und diese Botschaft ist immer noch die gute Nachricht Gottes. Denn Jesus Christus hat durch sein vollkommenes Leben und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz uns die Glauben von allen Sünden gereinigt. Er war und ist das einzige und vollkommene Opfer, das den gerechten Zorn und die Strafe Gottes für unsere Sünden abgewandt hat. Ein für allemal. Und er ist der König, der dabei ist, alle böse Sachen, die die Sünde mit sich gebracht hat, rückgängig zu machen, zu vernichten. Es ist ein Prozess und eines Tages wird es vollendet sein. Deswegen ist er gute Nachricht für uns alle. Diese Botschaft ist immer noch gute Nachricht für uns. Deshalb muss diese Botschaft hinaus. Auch tief in die Amazonas muss es eindringen. Und das ist gute Nachricht für alle Arten von Menschen. Diese Botschaft muss nicht nur hinaus, aber diese Botschaft muss hinein. Das ist, was wir in den nächsten Versen, in den zweiten Teil sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer mal wieder merke ich in mir und in anderen Christen vielleicht auch, also im Gespräch ist mir aufgefallen, den leisen Gedanken, den wir nie wagen würden, laut auszusprechen, aber dieser Gedanke, das Evangelium kenne ich schon. Ich bin schon gerettet. Für mich ist das alte Nachricht. Ich brauche es nicht mehr. Das ist für Nicht-Christen. Ich brauche was Neues. Aber warum hält Paulus für notwendig, dass die Christen in Rom sich nochmal mit dem Evangelium beschäftigen? Diesen Brief schreibt er ja, um Christen zu evangelisieren. Vers 15. Euch, Christen, euch, Gemeinde. Christuskirche, Rom Mitte, euch. Paulus, wir sind aber schon Christen, wir kennen schon das Evangelium. Hast du nichts Neues für uns? Wir haben uns sehr über diesen Brief gefreut, aber du erzählst uns, was wir schon kennen. Nein, auch Christen brauchen das Evangelium. Das Evangelium ist nicht bloß ein Ticket in den Himmel, sondern es ist die Grundlage und der Antrieb von unserem ganzen Leben als Christen. Die Botschaft muss nicht nur verkündigt werden, damit Menschen in das Reich von König Jesus versetzt werden. Die Botschaft muss auch verinnerlicht werden, damit Christen durch sie verändert werden. Sie garantiert nicht nur unsere Errettung, sondern sie ist auch die Triebkraft, die Kraftquelle für unser Leben als Christen. Erinnert euch an dies. Wir absolvieren nie vom Evangelium zu höheren Stufen der Geistlichkeit hin. Das Evangelium ist nicht die erste Phase unseres Lebenswegs als Christen, sondern es ist vielmehr der Boden, auf dem der ganze christliche Lebensweg gebaut ist. Kinder, ich habe ein anderes Bild für euch. Stellt euch vor, ich wache an meinem Geburtstag auf. Da ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht gebe ich Katrin ein paar Ideen. Und sie führt mich nach außen, Augen gebunden natürlich. Sie hat eine Überraschung für mich. Sie sagt, 1, 2, 3, Überraschung. Dann nimmt sie das weg. Da ist ein nagelneues Auto da. In der Einfahrt. Ich bin voll begeistert. Es wurde schon aufgetankt. Also steige ich ein und fahre drauf los. Einige Tage später, es ist ein nagelneues Auto, aber das Auto geht nicht mehr. Ich rufe den Mechaniker, er schaut sich das Auto 2 Minuten an und sagt, du hast doch kein Benzin. Ich denke, ach so, das Auto braucht nicht nur am Anfang die Benzin. Braucht immer noch Benzin. Ah, okay. Christen, die das Evangelium nach der Bekehrung hinter sich gelassen haben, sind wie Autofahrer, die einmal am Anfang aufgetankt haben, und irgendwann geht das Sprit raus, dann wundern sie sich, warum sie nicht weiter nach vorne gehen. Es ist nicht nur für den Anfang. Christen brauchen das Evangelium. Es ist nicht nur wirkungsvoll, um uns zu erretten, sondern uns auch zu verändern. Paulus macht das deutlich in diesem zweiten Teil der Stelle. Er zeigt, dass das Evangelium im Leben der Gläubigen fortbestehende Wirkung hat. Ja, schaut mit mir zum Beispiel Vers 8. Die Wirkung des Evangeliums ist sichtbar. diese Römer, einst gottlos und in der Finsternis, sind jetzt ganz andere Menschen. Sie sind so anders, dass die ganze Welt davon spricht. Ja, Paulus übertreibt hier ein bisschen. Natürlich redet nicht jeder einzelne Mensch in der Welt über sie, aber es fühlt sich so an. Egal wo er hingeht, überall, unter den verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Gemeinden, wird über die Gemeinde von Rom geredet. Wow, Gott macht was Krasses unter ihnen. Und das ist eine beachtliche Leistung. Ja? Es gab damals keinen Livestream, durch den man die Gottesdienste der Christuskirche Rom-Mitte verfolgen könnte. Keine Instagram-Konto, um Einblicke in das Leben der Gemeinde zu bekommen. Keine Podcasts, um zu hören, was die Gemeinde so lehrt. Keine Gemeindebriefe, die man so runterladen könnte auf ihrer Website. Es ist alles Mund-zu-Mund-Kommunikation. Persönliche Weiterempfehlung. Die beste Art von Werbung, aber auch die schwierigste, denn man muss das persönlich erlebt haben. Ist nicht die beste Marketingstrategie. Und doch war Gottes Wirken unter ihnen weit bekannt, weltbekannt. Das ist die Wirkung des Evangeliums unter Christen. Und Paulus selbst hat davon mitbekommen. Er kannte diese Gemeinde nicht persönlich, er hat diese Gemeinde nicht gegründet. Wir wissen nicht, wer diese Gemeinde gegründet hat. Sie wurden wohl von unbekannten Menschen gegründet. Das ist auch eine Ermutigung für uns. Also wir müssen keine großen Menschen sein, um hier im Hachinger Tal Gemeinde zu gründen. Diese Gemeinde mit ganz normalen Otto-Normalverbrauchen hat den großen Paulus begeistert. Er denkt viel an sie, Vers 9. Er betet viel für sie, Vers 10. So viel, dass er seit langem die Sehnsucht hat, diese Gemeinde persönlich kennenzulernen. Und er sagt, warum genau? Er möchte auch Anteil haben an ihrem Wachstum, Vers 11. Er glaubt, diese Gemeinde kann noch weiter wachsen, weiter gestärkt werden. Sie hat ihr Potenzial noch nicht erreicht. Er kann aber ihr dabei helfen. Und im Vers 13 betont er das nochmal. Er will, dass sie noch mehr Frucht hervorbringen. Das bedeutet, dass er sich wünscht, dass sie noch mehr gute Werke als Christen tun, um Gott zu ehren und die Menschen zu segnen. Und warum ist es ihm so wichtig? Warum ist es ihm so wichtig, sich an das Wachstum der Römer zu beteiligen? Denn, Vers 14, er sagt, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen. Das lastet schwer auf mich. Das ist, was er mit dem Wort Schuldner meint. Ja, das ist seine Mission. Ja, diese Mission, die er von Jesus direkt bekommen hat, die Nichtjuden für den Glauben zu gewinnen und sie darin zu festigen. Dreimal in Apostelgeschichte wird seine Bekehrungsgeschichte erzählt und nacherzählt. Und da wird dreimal betont, er ist von Gott, von Jesus berufen worden, um die Heiden zu erreichen. Und nicht nur eine Klasse von Nichtjuden, nicht nur die obere Schicht, wenn man so will, er hat einen Auftrag für alle Klassen von Juden. Deswegen sagt er hier, Griechen und Barbaren, das waren in der damaligen Sprachgebrauch die Zivilisierten und die Unzivilisierten. Und Paulus will hier nicht abwertend sein. Er meint einfach diejenigen, die nah waren, die quasi zum Römischen Reich gehört haben und diejenigen, die außerhalb waren. Eine coole Randbemerkung, die Barbaren bestanden damals vor allem aus germanischen Stämmen, ja, die nördlich von Rom waren. Also Paulus sagt hier, ich bin ein Schuldner der Deutschen. Weil er einen Auftrag für alle Nichtjuden hat, muss er auch in Rom, die Hauptstadt der Nichtjuden, das Evangelium predigen. Er kann seine Mission nicht unter allen anderen Nichtjuden ausgeführt haben, aber Rom, die Hauptstadt, auslassen. Das ist der Gipfel seines Auftrags. Und interessanterweise in der Apostelgeschichte auch, während er in Jerusalem feststeckt, verspricht Jesus auch, du wirst in Rom bekennen, mich bekennen. Nun, was ist der Mittel dieses Wachstums und Festigens im Glauben? Also Paulus will, dass sie Frucht hervorbringen. Was ist seine Strategie? Was ist seine Idee, damit die Römer Gott konsequenter leben? Vers 15, das Evangelium. In anderen Worten, das Evangelium ist für Christen der Mittel zum Wachstum im Glauben. Das Evangelium bringt Frucht im Leben von Christen hervor. Und anhand dieses Briefes werden wir Punkt für Punkt sehen, wie. Ja, sei gespannt darauf in den nächsten Monaten. Und dann noch eine Wirkung des Evangeliums sehen wir in diesen Versen. Und zwar die gemeinschaftliche Wirkung des Evangeliums. Vers 12. Paulus denkt nicht, dass nur er der Spender vom Evangelium ist. Vielmehr erwartet er, ebenfalls durch die Römer erbaut zu werden. Es ist kein Einbahnstraße-Geschäft. Sie erbauen sich gegenseitig. Der große Apostel Paulus glaubt, dass die ganz gewöhnlichen Mitglieder der Gemeinde in Rom ihn auch geistlich voranbringen können. Neulich habe ich mit einem älteren, erfahreneren und viel weiseren Pastor geredet. Er wollte aber von mir Rat bekommen. Ich habe ihm gesagt, was kann ich dir sagen? Er war aber ernst und sagte, auch von jüngeren Geschwistern kann ich was lernen. Ähnlich geht es Paulus. Denn er weiß, dass Gott jeden seiner Kinder durch das Evangelium verändert und mit seiner Kraft erfüllt, so dass sie alle wiederum sich gegenseitig mit dem Evangelium erbauen können. Und so geht der Kreis los. Wir erbauen einander. Das Evangelium wohnt reichlich unter uns. Wir wachsen im Evangelium, wir kommen weiter zusammen und das geht ewig so. Das ist oder soll der Fall auch unter uns sein. Es gibt kein Monopol auf das Evangelium. Es gibt nicht solche, die nur Spender sind und andere, die nur Empfänger sind. Wir sind alle zugleich Spender und Empfänger. Egal, ob man hier vorne predigt oder da hinten Bistro aufbaut. Egal, ob man 80 Jahre alt ist oder 8. Wir predigen und verkörpern das Evangelium einander, sodass wir alle erbaut werden. Auch Neubekehrte, genauso wie Theologieprofessor, haben diesen Auftrag. So hat Gott es gewollt. Durch diesen Dienst aneinander kommt das Evangelium immer tiefer in uns hinein. In diese Gemeinde hinein, in unseren eigenen Herzen hinein. Lass uns also nicht nur uns selbst auftanken, wir dürfen auch einander auftanken. Das ist die gemeinschaftliche Wirkung des Evangeliums. Geschwister, zum Schluss. Viele Christen sind im Glauben sehr entmutigt. Sie fühlen sich, als kommen sie nicht voran. Sie fühlen sich, als ob etwas fehlt. Sie fühlen sich fruchtlos. Sie suchen nach neuen Erfahrungen, neuen Erlebnissen, nach neuen Zugängen, neuen Höhen, aber sind bald frustriert, weil sie nichts Neues finden. Und dann ist die Versuchung zu denken, ist das alles, was Gott zu bieten hat? Ich habe irgendwie mehr erwartet. Geht es dir so, lieber Bruder, liebe Schwester? Vielleicht liegt es darin, dass du das Evangelium hinter dir gelassen hast. Vielleicht denkst du, ich kenne schon diesen Ozean, gibt es aber andere? Also bist du versucht, neue Ozeane zu suchen, die es aber nicht gibt. Ich möchte dich ermutigen. Wir brauchen keine neuen Ozeane zu entdecken. Gott hat uns alles im Evangelium schon gegeben. Und bisher hast du, wenn es dir so geht, sei mutig, weil bisher hast du wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt eine Tiefe, die du noch nicht entdeckt hast, die einfach nur wunderschön ist. Eine Tiefe, die dich tiefer begeistern wird, mit mehr Freude erfüllen wird, mit mehr Liebe umhüllen wird und dich komplett verändern wird, mehr als du es je erlebt hast. Tauche ein in das Evangelium. Besinne dich drauf. Lass das Evangelium nicht hinter dir. Es gibt wunderschöne Tiefen noch zu entdecken. Ich bete.